Makrotrends Immobilienmärkte. Der Podcast mit den Hintergründen, Analysen und Prognosen. Mit Frank Esslinger, CFO der Schmack Immobiliengruppe.
Willkommen bei unserem Podcast in der Reihe im Expertengespräch. Heute mit Marc Holz, Head of Research bei Lübcke Kelber in Frankfurt. Und der Titel unserer Folge lautet Letzte Generation Büroimmobilien. Und dabei beschäftigen wir uns mit interessanten Fragen, wie zum Beispiel, warum ist die erste Klasse unter Druck? Was sind die Faktoren? Aber auch, welche Segmente können wir isolieren, differenzieren? Und säkuläre versus konjunkturelle Einflussfaktoren? Und nicht zuletzt, welche Faktoren sollten es der Asset-Klasse erlauben, weiterhin für Institutionelle interessant zu sein? Willkommen im Podcast, Herr Holz.
Ja, vielen, vielen Dank, Herr Esslinger. Vielen Dank für die Einladung.
Sie beschäftigen sich mit nicht nur Büro, auch anderen Asset-Klassen. Lassen Sie uns doch einsteigen mit der Frage Büroimmobilien-Asset-Klasse. Was ist eigentlich der historische Kontext dieser Asset-Klasse? Mit anderen Worten, wenn wir jetzt nicht nur auf die letzten 18 Monate schauen, sondern einfach den Rahmen ein bisschen weiter historisch aufspannen, sagen wir mal seit der Dotcom-Blase, die letzten 20 Jahre uns anschauen, was ist da eigentlich, welche Entwicklung hat die Asset-Klasse genommen?
Ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema und Sie haben ein bisschen vorweggenommen, es gibt sicherlich Risiken langfristig für die Asset-Klasse Büro. Aber trotzdem, schauen wir uns mal an oder reden wir mal drüber, was ist die letzten 20, 25 Jahre passiert, denn das ist sehr, sehr relevant, um zu verstehen, warum die Asset-Klasse Büro heute dort steht, wo sie steht. Während der oder noch vor der Dotcom-Krise gab es natürlich einen Dotcom-Boom. Die neuen Märkte waren in Deutschland so eine gewisse Aufbruchzeit. Wirtschaftlich lief es sehr, sehr rund. Es gab sehr viele Firmengründungen und diese Firmen sind sehr, sehr schnell gewachsen. Teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Aber das hat dazu geführt, dass es eine sehr, sehr große Nachfrage nach Bürofläche gab. Und zu der Zeit, so 97 bis 2000 um den Dreh, gab es eine sehr hohe Flächennachfrage. Leerstände sind sehr, sehr schnell gesunken. Da waren wir im Peak irgendwo bei einer Leerstandsrate von 3% für die Top 7 Büroimmobilienmärkte. Das ist sehr gering. Wir kamen irgendwo von 7%, 7-8%. In Konsequenz wurde auch sehr, sehr viel gebaut. Und weil die Märkte so eng waren, sind in diesem Zeitraum die Mieten sehr, sehr stark nach oben gegangen. Da lagen wir im Durchschnitt für die Top-Märkte irgendwo bei 32 Euro, sowas in dieser Richtung. In einzelnen Top-Vermietungen wurde bis zu 50 Euro pro Quadratmeter vermietet. Das waren halt Top-Immobilien irgendwo in München oder im Frankfurter Umfeld. Dann ist die Dotcom-Blase geplatzt und zwar sehr rapide und sehr, sehr schnell. Und das hatte in Deutschland sehr erhebliche Auswirkungen, weil wir dann eben quasi den Wegfall dieser Nachfrage hatten. Gleichzeitig wurde viel gebaut. Das heißt, wir hatten plötzlich viel Angebot und wenig Nachfrage. Und in der Folge sind die Mieten in Deutschland im Bürobereich 4 Jahre lang gefallen. Also eine relativ lange Zeit mit einem sehr schwachen Markt. Das hieß, also die Leerstände sind in dieser Zeit dann von 3% auf über 10% angestiegen, auch in sehr kurzer Zeit, in einem Zeitraum von 2 Jahren. Also ein sehr schwacher Markt, wenn man so möchte, was dazu geführt hat, dass dann sehr wenig gebaut wurde.
Also klassischer Schweinezyklus.
Exakt, so ist es, voll reingelaufen. Mhm. Und in Deutschland wesentlich stärker als in anderen europäischen Märkten. Das hatte zur Folge, dass der kommende Boom, also die Zeit 2005, 6, 7 und zu Teilen noch 2008, in Deutschland weniger ausgeprägt war als in anderen europäischen Standorten. Es wurde auch weniger gebaut, weil die Leerstandsrate immer noch relativ hoch war. Das heißt, als dann die große Finanzkrise kam, war Deutschland tendenziell eigentlich sogar in einer besseren Lage, weil die Büroimmobilienmärkte, die Mietmärkte vor allem nicht so aufgebläht waren wie in anderen europäischen Märkten. Das heißt, der Absturz war dann nicht ganz so rapide nach der Finanzkrise wie in anderen europäischen Märkten. Was dann wieder hieß, dass der Aufschwung, den wir folgend hatten in Deutschland, sehr viel rapider und sehr viel nachhaltiger vonstatten ging als in vielen, vielen anderen europäischen Ländern und Städten. Es kam dann dazu, dass vor der Finanzkrise wurde Deutschland gerne als the sick man in Europe bezeichnet. Aus wirtschaftlicher Sicht kamen wir nicht vom Fleck. Wir hatten hohe Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum war relativ gering. Und das drehte sich nach der Finanzkrise dahin, dass wir der wirtschaftliche Motor in Europas waren. Das führte dazu, dass wir über lange Jahre, 6, 7, 8, 9 Jahre, fallende Leerstände hatten. Und mit fallenden Leerständen gingen dann sukzessive auch die Mieten in dem Büroimmobilienmarkt nach oben. Bis dann halt irgendwann Corona kam, wo die Nachfrage einbrach, was kein Wunder ist. Man konnte sich keine Immobilien anschauen. Büromieter waren eher zurückhaltend, weil auch wegen der Work from Home, wegen der Homeoffice-Thematik nicht so recht einschätzbar war, wie viel Fläche brauchen wir tatsächlich. Das heißt, die Nachfrage nach Bürofläche war 2020 sehr, sehr gering. Anders als der Investmentmarkt im Übrigen, der war für dieses Umfeld eigentlich noch relativ aktiv. Heißt aber, dass wir seit 2020 wieder eine leichte Umkehr im Markt sehen, dass die Leerstände im Bürobereich eher nach oben gehen. Die Nachfrage ist nicht auf dem Niveau wieder angekommen, wo sie vielleicht 2017, 18, 19 war. Das heißt, die Leerstände sind jetzt auch nicht mehr auf einem Niveau von 2 bis 3%, sondern wir sind irgendwo hochgegangen auf 4, 5%.
Und lassen mich da einsteigen. Also was Sie sagen ist, wir waren besser positioniert als im Grunde, als die Finanzkrise 2008 circa zu einem Ende kam. Aber seitdem läuft dieser große Konjunkturzyklus, ja, der jetzt halt 14, 15 Jahre angehalten hat. Ja, was bedeutet das denn jetzt? Also Sie haben gerade angefangen, darüber zu sprechen, über die Leerstände. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen geschaut in den Research. Tut mir leid, nicht nur in Ihren, sondern auch in anderer Häuser-Research. Da sehe ich die Überschrift: Mangel an Großabschlüssen lässt Berliner Bürovermietungsmarkt schwächeln. Also das ist das auch, was wir sehen, also übrigens auch in Bayern, dass wir eben eine Zurückhaltung haben bei den Mietern, die sich in drei Aspekten äußert. Erstens, es wird weniger Fläche nachgefragt. Zweitens, es wird die Fläche für eine kürzere Zeit nachgefragt. Und sie wird zu einem geringeren Mietzins nachgefragt. Das sind die Beobachtungen, die wir machen. Aber da hätte ich gerne Ihre Meinung gehört, wie Sie das sehen jetzt. Vielleicht auch nochmal in Bezug Big Seven im Gegensatz zu den sagen wir, B- und C-Städten.
Ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Bild, was wir hier haben. Da überlagern sich zyklische Themen mit säkulären, mit strukturellen Themen. Und ich glaube, eine Hauptaussage, die man so ganz grundsätzlich treffen kann, ist, dass der Markt im Moment relativ bipolar ist. Das heißt, er teilt sich auf. Die Gebäude, die Lagen, die sehr, sehr gut sind, sehen immer noch eine ganz, ganz gesunde Nachfrage. Und da auch zu dem Mietzins, den man halt dafür zahlen muss. Das heißt, dafür wird immer noch relativ viel bezahlt. Dementsprechend gehen die Spitzenmieten in den Top-Märkten und auch in den stärkeren B-Märkten weiter nach oben. Wohingegen schwächere Lagen, vor allem auch inflexible Gebäude, die nicht auf moderne Mieterstruktur eingehen können, ältere Gebäude in peripheren Lagen und auch energetisch nicht ganz so up-to-date Lagen, das sind die Gebäude, die deutlich zurückgehende Nachfrage sehen, die ein zum Teil fallende oder stagnierende Mieten sehen, die vor allem aber eine Zunahme an Incentives sehen, das heißt mietfreie Zeiten nehmen zu, Mieterausbaukosten, die gewährt werden, nehmen zu. Das heißt, da passieren gerade eine ganz, ganz, ganz unterschiedliche Dinge gleichzeitig. Und das hat natürlich mit der wirtschaftlichen Situation zu tun, die jetzt sicherlich nicht die beste ist, wo es nach wie vor generelle Risiken gibt, wo geht die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten 2 Jahren hin. Der Ausblick ist jetzt nicht so ganz dramatisch für dieses Jahr. Irgendwo Stagnation, damit können wir umgehen. Das ist kein so wahnsinnig großes Problem. Und dazu haben wir, und das ist die andere Seite der Medaille der Themen, natürlich strukturelle Themen, die in den letzten 2, 3 Jahren deutlich zugenommen haben. Wir sind deutlich flexibler im Bereich Büro, von wo wir unsere Arbeit ausführen können. Wir können sie zum Teil von zu Hause machen.
Darauf kommen wir gleich noch, Herr Holz.
Okay.
Ich habe für Sie noch eine Frage, die, glaube ich, viele Investoren, aber auch Entwickler und Bestandshalter interessieren wird, nämlich die Frage, woher rührt eigentlich und ruhig auch auf etwas größeren Zeitraum bezogen, diese Liebe vieler institutioneller oder jedenfalls diese starke Präferenz für Büroimmobilien. Warum haben die sich so stark als Assetklasse etabliert?
Aus unterschiedlichen Gründen, würde ich sagen. Also zum einen ist die Assetklasse, die Büro, die mit dem größten Investable Universe. Also es ist einfach die Asset-Klasse weltweit, wo es den meisten Stock gibt, den institutionelle oder allgemein Investoren kaufen können. Das hilft natürlich. Zum anderen ist
also die höchste Liquidität.
Die höchste Liquidität.
Das heißt, und spielt da eine Rolle.
Genau.
Ja, wir haben einen tiefen Markt, wir haben einen breiten Markt. Ist es leicht zu diversifizieren?
Ein professioneller Markt, ein sehr institutionalisierter Markt und auch ein relativ einheitlicher Markt, was Mietgesetzgebung angeht, ist es im Bürobereich da deutlich leichter durchzublicken auf internationaler Ebene, als wenn man im Wohnimmobilienbereich unterwegs ist, wo es teilweise auf Städteebene unterschiedliche Regularien gibt. Das heißt, es ist relativ durchschaubar, es ist relativ leicht zu managen, wenn man 1 bis 5, vielleicht mal 10 oder 15 Mieter in einem Gebäude hat, die idealerweise dann auch Mietverträge abschließen oder abgeschlossen haben, die 5 bis 10 Jahre laufen. Das heißt, es ist eine Form des Investments, die irgendwo managebar ist. Und natürlich eine, die zyklisch gesehen durchaus auch sehr gute Returns geliefert hat. In sehr, sehr guten Zeiten sind Mieten deutlich gestiegen, sind Werte deutlich nach oben gegangen, leider dann in schlechteren Zeiten auch wieder runtergegangen. Aber wenn man zyklisch clever oder zum guten Zeitpunkt einkauft, dann ist das durchaus eine sehr, sehr auskömmliche Asset-Klasse. Das heißt, da kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Macht natürlich am meisten Sinn dort, wo sehr, sehr viele Büros sind. Und das sind halt in Deutschland oder auch weltweit gesehen eben die Top-Standorte. In Deutschland sind es die Top 7. Dann haben wir natürlich in Deutschland als sehr, sehr polyzentrisches Land noch viele B-, C- und auch D-Märkte, die durchaus einen interessanten Büromarkt haben, wo aber diese Zyklizität ganz grundsätzlich eine andere ist, vor allem was den Mietmarkt angeht. Da sind die raufs und runter deutlich weniger ausgeprägt. Das heißt, in den Märkten ist man vielleicht tendenziell eher unterwegs, wenn man auf langfristigen Cashflow aus ist. Es ist eher eine Income-Strategie. In den Top-Märkten, wenn man den Zeitpunkt richtig setzt, dann kann das neben einer Income-Strategie genauso gut eine IRR-getriebene Strategie sein, eine Wachstumsstrategie, was dann halt ein bisschen anderer Ansatzpunkt, strategischer Investmentstandpunkt ist.
Ja, verstehe. Jetzt sagen wir also, wir haben einen Konjunkturzyklus, der eben mit dem Ukraine-Krieg ganz grob Beginn des Ukraine-Kriegs zu einem Ende kam, natürlich vorher schon mit Corona und so weiter, mit vielen, vielen Einschränkungen, Leute blieben dann zu Hause, die eine oder andere Firma hat sich stärker eingerichtet auf Homeoffice und so weiter und so weiter. So, jetzt ist Corona vorbei, die Konjunktur ist nicht da, wo sie sein sollte. Wir haben diese negativen Schlagzeilen seit spätestens Mitte 2022. Zu dem Zeitpunkt gab es noch ein bisschen Nachholbedarf, aber spätestens dann hat sich die ganze Lage verdüstert, eingetrübt. Wie ist denn jetzt im Moment die Vermietungssituation? Also ist sie so schlecht, wie man sich sagt am Markt? Oder ist da wieder ein großer Unterschied festzustellen, Dichotomie zwischen den Großmärkten und den B- und C-Städten andererseits?
Glücklicherweise ist das Umfeld, was wir haben, die wirtschaftliche Situation, die kann man ein bisschen zweiteilen. Wir haben natürlich ein Kapitalmarktthema, getrieben durch die höheren Zinsen. Das schlägt sehr, sehr stark auf den Investmentmarkt durch, wo einfach nicht viel passiert ist. Im zweiten Halbjahr im letzten Jahr und auch im ersten Quartal in diesem Jahr wurde nur sehr, sehr wenig investiert, was eben der Zinssituation geschuldet ist. Es ist deutlich, deutlich weniger dramatisch auf den Mietmärkten. Die halten sich deutlich stabiler. Also das ist genau andersrum als im Vergleich zur Corona-Situation. Und so schlecht, würde ich jetzt behaupten, stehen die Mietmärkte auch gar nicht da. Klar haben wir nicht mehr diese boomenden Märkte, wo die Leerstände nach unten gehen. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch eine ganze Menge Vermietungstätigkeit, Vermietungsleistung, der Take-up. In den A-Märkten, auch in den B- und C-Märkten, ist immer noch ganz gesund. Das Problem in Anführungsstrichen ist, dass der Take-up keine belastbare Aussage darüber zulässt, ob wirklich mehr Fläche angemietet wird, als zurückgelassen wird. Das heißt, haben wir eine Nettoabsorption, die positiv ist. Wird mehr Fläche vom Markt genommen als vorher? Weil ich glaube, vieles von Vermietungen, die aktuell stattfinden, ist auch im Bereich der Konsolidierung von Firmen anzusehen, wo kleinere Standorte, periphere Standorte in älteren Gebäuden vielleicht zurückgelassen werden, dafür aber hochpreisiger und deutlich effizienter angemietet werden.
Und bleiben wir doch bei dem Punkt, wohin gehen denn die Flächen? Also die vom Markt genommen werden, Werden die permanent aus dem Markt genommen? Oder,
da gibt es ein Risiko. Kommt natürlich extrem auf das Objekt und die Mikrolage an, aber es gibt auf jeden Fall zunehmende Risiken, dass einige Gebäude, die halt nicht effizient sind, nicht den modernen Ansprüchen von Mietern entsprechen und zudem auch noch in schwächeren Lagen sind, vor allem die, die nicht an den ÖPNV angebunden sind, die haben sicherlich ein höheres Risiko, dass das einfach obsolete Gebäude sind und dass die
also
in eine Umnutzung
vom Markt
laufen
genommen
müssen.
Werden und, genau. Und erwarten und
dort aber da gibt's
kommt
ganz,
natürlich
ganz
die Rolle der Kommunen, wird dort wichtiger natürlich in dem Maße, in dem sich dort die Kommunen sinnvolle Strategien überlegen müssen, wie es weitergeht. Also wird es zu wohnen, bleibt es Büro mit einer unsicheren Positionierung, wie Sie sagen, es ist wenig Mietnachfrage an manchen Standorten, nicht an allen, aber das heißt, also dort kommen die Kommunen rein und da wird es dann spannend, wie im Grunde die nächsten 20 Jahre aussehen. Lassen Sie mich auf ein weiteres Thema kommen, nämlich es gibt zumindest eine schwächelnde Mietsituation, Vermietungssituation für Büroimmobilien. Also übrigens, für mich ist die ökonomische Definition von schwächelnder Vermietungssituation, dass das Gesamtpaket an Incentives und der gebotenen Bürofläche im Grunde sich weniger rentiert als in den Jahren zuvor. Mhm. Das heißt also, die Tatsache, dass eine Büroimmobilie nachgefragt wird per se und einen Mietvertrag am Ende hat, ist für mich nicht die Definition von einem starken Immobilienmarkt, sondern natürlich muss man sich den ökonomischen Wert anschauen, der da insgesamt geschöpft wird. Und da würde ich Ihnen recht geben, sicherlich aus unserer eigenen Erfahrung, dass im Moment ja, es eher ein Mietermarkt ist als das Gegenteil.
Zunehmend, aber
was mich dort interessiert, ist im Grunde, wie sehen Sie denn die M&A-Situation im Moment? Also Käufer und Verkäufer, vielleicht als einleitender Gedanke. Also wir sehen im Moment sehr stark im Grunde ein verhaltenes Käuferauftreten, was sich erst jetzt langsam löst. Also wir haben es zur Expo-Real letzten Jahres. Da haben sich aus unserer Sicht die Käufer entschlossen, erstmal gar nichts zu tun. So, und jetzt müssen wir nach und nach schauen, wie sich der Markt vielleicht wieder etwas flexibilisiert. Wie ist es aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Researchs?
Käufer, Verkäufer-Vorstellungen, da gibt es immer noch ein relativ großes Gap. Das ist so. Die sogenannte Price Expectation Gap ist nach wie vor da. Liegt daran, Verkäufer orientieren sich bei der Preisfindung in der Regel an der Vergangenheit. Was sind Comparables? Was sind vergleichbare Deals, die in diesem Markt vonstatten gegangen sind? Und der Käufer schaut sich an, wie funktioniert mein Businessplan in den nächsten 10 Jahren? Und da liegen aktuell wegen der Finanzierungssituation und den hohen Kosten einfach immer noch eine gewisse Spanne dazwischen. Das relativiert sich aber. Also die Verkäuferseite wird deutlich flexibler. Wir waren rasanter Übergang von einem Verkäufermarkt in einen Käufermarkt. So rasant haben wir das wahrscheinlich in der Geschichte noch nicht erlebt. Und da hat es einfach eine Weile gedauert, bis die Verkäufervorstellungen irgendwo auf ein realistischeres Niveau gekommen sind. Das sehen wir aber zunehmend, dass das jetzt passiert. Und damit glaube ich auch, dass die Investmentseite in diesem Jahr wahrscheinlich eine Spiegelung des letzten Jahres wird. Im letzten Jahr wurden die Volumina von Quartal zu Quartal immer weniger. Das erste Quartal in diesem Jahr war immer noch recht dünn. Ich bin aber überzeugt, dass es jetzt von Quartal zu Quartal mehr Transaktionen im Markt geben wird und wir vielleicht sogar eine Jahresendrallye wiedersehen werden.
Interessant. Welche Rolle spielt denn die Tatsache, dass die Baukosten immer noch sehr, sehr hoch sind und somit im Grunde die Grenzkostenkurve nicht da ist, wo sie die Käufer gerne hätten? Also mit anderen Worten, wir erstellen zu immer noch sehr, sehr hohen Preisen. Die sind zwar ein wenig zurückgekommen, aber immer noch aus Sicht der Entwickler sehr, sehr hoch. Käufer, wie Sie sagen, benutzen natürlich in diesem Zusammenhang oft jetzt oder haben immer einen DCF-Ansatz verwendet. Das heißt, für die ist irrelevant, was vor 3 Jahren mal an Comparables am Markt zu erzielen war. Ja, wie sehen Sie denn da jetzt diese, Sie haben von der Price Expectation Gap gesprochen, wie wird der Markt dort zusammenfinden? Also wir haben auf der einen Seite hohe Bestehungskosten, auf der anderen Seite Käufer, die es nicht rechtfertigen können, auch vor ihren eigenen Valuation Committees im Grunde teurer zu kaufen. Wie konkret kann das aussehen, dass der Markt dort jetzt auf sich für die nächsten 6 Monate zusammenfindet?
Ja, die relativ hohen Baukosten, die haben wir ja bereits seit 2020 quasi, seit der mittleren Endphase von Corona, wo die ganze Welt plötzlich gleichzeitig wieder angefangen hat zu bauen, durch Incentives von Regierungen, wo dann Rohstoffpreise, vor allem Holzpreise, Stahlpreise durch die Decke gegangen sind. Da haben wir immer noch ein hohes Niveau, aber nicht mehr ganz so hoch wie damals. Was jetzt halt dazu kommt, sind eher die sehr, sehr hohen Finanzierungskosten, die es nach wie vor sehr, sehr teuer macht, eine Neubauprojektentwicklung anzustoßen oder durchzuführen.
Also Euribor irgendwo bei über 3%, 325 ja. Basispunkte, das ist natürlich, und das wäre für alle Studenten, die zuhören, zumindest eine wertvolle Information. Am 3-Monats-Euribor werden die meisten Finanzierungen im Grunde ausgerichtet. Und wenn Sie darauf eben nochmal die Marge von, ich sag mal, 120 bis 140 Basispunkte für Banken ansetzen, dann kommen Sie halt in den hohen 4%-Bereich. Und das belastet natürlich enorm die Transaktionen im Moment.
Ja. Genau. Und das sind Werte, die wir so seit 2013, 2014 nicht mehr hatten. Also die letzten 10 Jahre waren die Finanzierungskosten deutlich geringer, wo sich alle irgendwie auch drauf eingestellt haben. Deswegen war es so ein kleiner Schock im letzten Jahr, wo sich alle erstmal irgendwo neu orientieren mussten. Das ist aber jetzt nicht rein Bürothema, sondern das trifft natürlich die gesamte Baubranche, auch den Wohnimmobilienbereich. Da hat unterschiedliche Konsequenzen. Zum einen auf der Mietmarktseite natürlich, wenn relativ wenig gebaut wird, kommt relativ wenig neue Fläche hinzu. Das heißt, wir laufen glücklicherweise nicht zwangsläufig in ein Überangebot von neuer Fläche hinein. Das stützt den Mietmarkt ganz generell. Das heißt, auf der Mietmarktseite sehe ich nicht so die ganz großen Probleme oder nicht die ganz großen Risiken eines weiteren Schocks. Das heißt, das Thema, was wir immer noch haben, ist kapitalmarktseitig getrieben. Und Kapitalmarktthemen lösen sich in der Regel schneller als mietmarktseitige Themen. Deswegen glaube ich auch, wird der Markt wieder deutlich schneller in Fahrt kommen.
Dann lassen Sie uns doch zu den Einflussfaktoren kommen, die jetzt im Grunde den Mietmarkt und unmittelbar und mittelbar dann im Grunde die Nachfrage nach der Assetklasse Büroimmobilien, denn das ist ja unser Thema im Grunde, ausmacht. Also wenn wir es vielleicht auftrennen analytisch zwischen den konjunkturellen, die wir auch schon kurz angerissen hatten, und möglicherweise den säkulären Trends, die eben auf diese Assetklasse einwirken. Konjunkturell, ich fasse es nochmal zusammen, was wir gesagt hatten, war, wir hatten eine im Grunde nach der Dotcom-Blase nach der Finanzkrise definitiv einen recht ungebrochenen, eine Aufwärtsbewegung konjunkturell. Ja. So, die kam zu einem relativ jähen Ende mit dem Ukraine-Krieg. Vorher durch Corona schon leicht angeschossen. So, jetzt sind wir also in einer, ich würde nicht sagen in einem starken konjunkturellen Tal, aber wir sind zumindest, die Dynamik ist raus. Wir sind in einem leichten konjunkturellen Tal. So, was sind denn andere Faktoren aus Sicht des Researchs, die eben einwirken und die möglicherweise losgelöst sind von dem ganzen konjunkturellen, von den konjunkturellen Betrachtungen, die wir bisher angestellt hatten?
Ja, Sie haben es angesprochen, das sind die säkulären Themen, die strukturellen Themen, und die haben sich in den letzten 5 Jahren, sage ich mal, durchaus gehäuft. Es gibt meiner Meinung nach 3 große Risiken für den Bereich Büroimmobilien generell. Das ist zum einen nicht sonderlich überraschend die Thematik der Homeoffice-Möglichkeiten, der Work-from-Home-Möglichkeiten, die so schlicht nicht wieder verschwinden wird. Das heißt, die Büroarbeit wird vermutlich flexibler bleiben und es wird vermutlich auch in Zukunft die Möglichkeit geben, dass man 2 oder 3 Tage halt nicht im Büro arbeiten muss. Da werden sich nach und nach Firmen immer mehr darauf einstellen, versuchen, flexiblere Büronutzungsmöglichkeiten umzusetzen. Und das mündet im Endeffekt dahin, dass wir tendenziell weniger Schreibtische pro Angestellten brauchen und dementsprechend auch weniger Bürofläche als Ganzes. Das ist ein Thema. Natürlich brauchen wir dann idealerweise mehr Konferenzräume und solche Themen, aber die kann man in modernen Bürogebäuden auch auslagern, beispielsweise ins Erdgeschoss, erste OG und lassen sich dann flexibel anmieten von allen Mietern. Das sind auch Themen, die man da denken kann. Also diese Work-from-Home-Thematik wird sicherlich einen Einfluss haben und das sehen also, wir auch.
Nur um das zu ergänzen, wir hatten in 2001 in London schon bei JP Morgan eine Art Hotel-Management für Konferenzräume. Es war also komplett outgesourced, ja, und das wurde, weil man das dem Sekretariaten nicht mehr zumuten wollte und konnte und weil es einfach effizienter war, war das wie ein, man hat es mit einem Booking-Service gemacht. Das wurde, wie gesagt, von externen Personal wurden die Räume vorbereitet und so weiter. Das heißt, man hat da viel mehr Schwung auch reingebracht in diese klassische, sehr platzintensive oder extensive Nutzung von Konferenzräumen. Und das hat damals schon sehr, sehr gut funktioniert. Und ich entsinne mich, ich habe angefangen bei Deloitte & Touche in Düsseldorf. Ein Teil davon Deloitte Consulting war im Medienhafen und dort wurde Hotdesking 1998 eingeführt. Also insofern, ja, also diese Konzepte gibt es und natürlich jetzt, wo jeder eine App auf dem Telefon haben kann, mit der man buchen kann, ist das ja so viel einfacher geworden. Insofern sehe ich das tatsächlich auch ganz praktisch als einen großen Treiber im Grunde zur Minimierung von benötigten Büroquadratmetern.
Genau, also insbesondere die großen Boardrooms, die dann irgendwie 30, 40 Leute sitzen lassen, die braucht man ja vielleicht einmal die Woche, wenn überhaupt. Und das sind halt ideale Themen, wie man Fläche deutlich effizienter nutzen kann.
Indem
man
außer natürlich die Analysten setzen sich in die Boardrooms rein. Ne? Ja, das ist vier so. Analysten im Alter von 23 belegen dann den Boardroom. Das gibt es auch, aber gehen wir weiter zu den anderen säkulären Trends, die es möglicherweise gibt.
Weitere Trends, also ganz, ganz platt, ein demografisches Thema wird eine Rolle spielen, insbesondere in Deutschland. Wir sind ein Land von einer älteren oder alternden, deutlich alternden Bevölkerung und die große Bevölkerungskohorte der Babyboomer wird jetzt nach und nach einfach in Rente, Pension gehen, auf jeden Fall nicht mehr im Berufsalltag da sein. Und das bedeutet für die nächsten 10, 15 Jahre, dass wir um die 10% unserer Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter verlieren werden. Haben wir weniger Bevölkerung, die arbeiten kann, brauchen wir natürlich auch weniger Fläche, wo sie arbeiten muss, in allen möglichen Bereichen. Und das wird auch vor dem Bürobereich nicht Halt machen. Das heißt, hier ist einfach ein langfristiges demografisches Thema, steht uns da einfach ins Haus. Und der letzte große Punkt, den ich in Diskussionen schon, ich sag mal, seit 2016, 17, 18 vor mir hertrage, wo ich aber häufig Kopfschütteln geerntet habe, ist jetzt plötzlich Realität geworden mit den künstlichen Intelligenzen, mit smarter Software und mit KI, die ins Haus steht. Das wird natürlich viele Bereiche der Büroarbeit massiv beeinträchtigen. Jetzt nicht zwangsläufig ersetzen, aber effizienter machen. Zum Teil vielleicht auch ersetzen, insbesondere leicht reproduzierbare Arbeiten, irgendwelche Supportleistungen beispielsweise. Es gibt eine ganze Reihe denkbarer Möglichkeiten, was die Nachfrage nach Büroarbeitskräften tendenziell mal nicht stärken, sondern eher verringern wird. Und das sind halt einfach drei Themen, Work from Home, Demografie und neue Softwarelösungen, die irgendwo zumindest als Risiko in Zukunft irgendwie schlagend werden. Um jetzt da aber nicht nur auf die Risiken einzugehen, sondern auch auf die Themen, was braucht denn der Büromarkt, um trotzdem zu funktionieren? Das sind meiner Meinung nach, ich glaube, ein sehr, sehr gutes Schlagwort ist hier, it's a matter of choice. Wenn man Büroflächen hat, wo Firmen und wo Mitarbeiter sein möchten, dann ist die Auslastung in diesen Gebäuden höchstwahrscheinlich am höchsten. Und das sind halt sehr gut angebundene Bürogebäude in guten Lagen, per ÖPNV erreichbar, sehr flexible Flächen, eine sehr, sehr gute digitale Infrastruktur, denn ohne Internet können wir alle nicht arbeiten. Also möglichst gute digitale Infrastruktur, Serviceleistungen, die oben drauf kommen, die einen die Arbeit erleichtern, abnehmen. Ich habe mal nur als ein Beispiel in New York in einem Büro gearbeitet, wo einmal die Woche jemand vorbeikam und von allen möglichen Mitarbeitern die Schuhe eingesammelt hat, um die zu putzen und hat sie dann wieder zurückgebracht für $5.
In London waren es die Hemden, die man abgeben konnte, ja?
Also war ganz witzig, da hat das halbe Büro dann immer ohne Schuhe da gesessen. Okay. Nee, aber deswegen, ich glaube, das ist halt jetzt schon im Markt zu beobachten, dass das ja genau die Flächen sind, die immer noch am meisten nachgefragt werden und wo durchaus auch noch Mietsteigerungen durchsetzbar sind.
Ja, also das ist, und jetzt rücke ich damit raus, im Grunde auch meine Investmenthypothese für die absehbare Zukunft, dass wir im Grunde ein Auseinanderfallen haben in diesem Markt von relativ undifferenzierten Immobilien, Büroimmobilien, die, wenn Sie so wollen, einfach das Wesentliche bieten, nämlich Tische und Bürostühle, die aber möglicherweise in B-, C-, D-Lagen sich befinden, die Volumen im Grunde, ein Volumengeschäft darstellen und andererseits differenzierte Büroimmobilien, wie Sie sagen, dort, wo vielleicht auch insbesondere junge Leute, Berufsanfänger, aber auch natürlich solche, die was zu sagen haben, schon die Erfahrung gesammelt haben, sein möchten. Mhm. Ich sehe tatsächlich für die undifferenzierten Büroimmobilien, sehe ich hier nicht nur bei uns, sondern insgesamt eine schwächere Nachfrage. Davon gibt es recht viel am Markt. Denn um undifferenziert zu sein, das ist recht einfach. Ja. Differenziert zu sein, das ist dann schon eine recht aufwendige Geschichte, vor allem, wenn Sie bedenken, dass jetzt natürlich trotz allem in irgendeiner Form eine Kosteneffizienz bestehen muss. Es reicht ja nicht, alles in Marmor, jeden Fußbelag in Marmor zu machen, sondern es muss trotzdem noch kosteneffizient sein in irgendeiner Form. Aber tatsächlich sehe ich dort, wo wir entweder eben diese Büroimmobilien haben oder wo die Büros, und jetzt kommt es, anders genutzt werden. Also sprich, wir haben einige Büroimmobilien, die dann am Ende, ehrlich gesagt, eher Richtung Polikliniken oder Ärztehäuser sich entwickelt haben, weil einfach Ärzte gesagt haben, boah, wir wollen in dieser Lage sein, was kostet der Ausbau und dass wir dort einziehen können. Also ich sehe im Grunde dieses differenzierte Marktsegment, und das wäre meine Investmenthypothese, als sehr, sehr, immer noch sehr, sehr, sehr attraktiv. So, je weniger sie differenzieren, desto schwieriger wird es auf absehbare Zeit in diesem Volumengeschäft zu bestehen.
Da vielleicht noch zwei Punkte dazu, das mit dem die Differenziertheit und Placemaking, das sind mit Sicherheit sehr, sehr wichtige Themen, um als Büroimmobilie im Markt irgendwo rauszustehen. Und es gibt ja sicherlich auf der Nachfrageseite noch auch viele Sektoren, die weiter deutlich im Wachstum sind, die Life Science Branche mal ganz vorne angestellt. Und das ist vor allem in Deutschland ja noch eine sehr, sehr junge Subart der Büroimmobilie, Laborflächen und alles, was darum zugehört, plus dann vielleicht kleinere Manufacturing-Einheiten, was in diese Richtung. Also die Büroimmobilie kreativ gedacht und auch der Bestand kreativ gedacht ist natürlich da ein sehr, sehr wichtiges Thema, um zukunftsfähig zu sein und zu bleiben. Auch im Bestand kann man ja durchaus sehr kreativ repositionieren und Gebäude nochmal neu differenziert aufstellen, und die können dann durchaus auch erfolgreich sein.
Jetzt haben wir ja, das wissen wir, recht viele Investmentmanager, die zuhören diesem Podcast. Jetzt waren wir im Schnitt vielleicht ein bisschen pessimistisch. Gibt es denn, sehen Sie einige dieser Faktoren als eine temporäre Geschichte oder gibt es irgendwas, bei dem wir sagen würden, naja, also klar, im Moment sieht es nicht gut aus, aber das wird sich wieder erholen. Ich habe ja diesen Test, ich schaue einmal in der Woche in die Tiefgaragen bei uns und sehe, dass tatsächlich sich, was das Homeoffice angeht, einiges wieder zurückentwickelt hat zu dem, wie es vorher war. Aber eben wir immer noch, ich würde jetzt sagen, als grobe Heuristik 30% wahrscheinlich unter der Auslastung liegen, die wir vor der Corona-Krise hatten. Ja. Gibt es möglicherweise Faktoren, die aus Ihrer Sicht temporär sind und wo Sie sagen würden, macht euch keine Gedanken, das wächst sich wieder und fängt sich wieder ein? Ja, wie sehen Sie das?
Also im Grunde alles, was zyklisch ist, ist natürlich zyklisch. Und aus der Schwächephase, in der wir im Moment sind, kommen wir auch wieder raus. Und es wird auch wieder deutlich mehr Nachfrage nach Bürofläche geben, einfach aus zyklischer Sicht. Ein Punkt, den wir noch nicht wirklich angesprochen haben, der für die hohe Inflation hohe Zinssituation verantwortlich ist die Inflation. Und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die Nachfrage nach Büroimmobilien von Investorenseite nicht deutlich höher ist, weil Büroimmobilien mit langlaufenden Mietverträgen, die häufig sehr, sehr gut indexiert sind, in einem Umfeld höherer Inflation natürlich eigentlich ein sehr, sehr guter Hedge gegen diese Inflation sind. Insbesondere dann, wenn die Lage mitläuft, also wenn der Markt fundamental das Ganze auch langfristig wiedergibt.
Ja, also das kann ich nur aus unserer Erfahrung auch bestätigen. Die Mietverträge sind ja indiziert. Insofern läuft das erstaunlich, sagen wir mal, reibungslos und wirkt deswegen im Grunde wie Sie sagen, als Hedge, als Inflationshedge. Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter, sagen wir, Supporting-Faktor für die Asset-Klasse. Ja.
Vor allem, wenn man langfristig überlegt, das Thema, was ich angesprochen habe mit dem demografischen Wandel, dass wir weniger Arbeitskräfte in Zukunft haben werden, die aber im Endeffekt ja die gleiche Arbeit verrichten müssen, wird das ein Push-Faktor sein, was die Löhne angeht, dass die Lohnniveaus. Und das wird meiner Meinung nach langfristig auf die Inflation wirken, sodass wir in den nächsten 10, 15 Jahren sicherlich höhere Inflation haben werden als in den vergangenen 10, 15 Jahren. Das heißt, das Inflationsthema wird jetzt nicht bei den 10% angesiedelt sein, die wir im Peak jetzt gesehen haben, aber es wird sicherlich ein Thema bleiben. Und vor dem Hintergrund halte ich Büros auch vor dem aktuellen Pricing als durchaus attraktive Anlageklasse.
Sehr interessanter Aspekt. Kommen wir zu dem Stichwort Corporate Real Estate als eine der durchaus wesentlichen Unterklassen des Gesamtbüroimmobilienmarktes. Welche Entwicklung sehen Sie da im Moment? Wie stark sind beispielsweise jetzt ist der Rückzug, man hört ja immer wieder oder liest davon, dass große Unternehmen sich trennen von Vermögensgegenständen im Bereich Büro. Wie sehen Sie da im Moment, sagen wir mal, die Situation und wie sehen Sie da die nächsten Jahre?
Wenn man ein bisschen zurückgeht und sich andere Zyklen anschaut, dann nehmen die klassischen Sale-and-Lease-Back-Transaktionen, wo Corporate Real Estate verkauft wird und zurück angemietet wird, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten tendenziell zu, weil das eine ganz gute Möglichkeit ist, für den Verkäufer, für das Unternehmen, sich Liquidität zu besorgen. Das ist in diesem Umfeld, in dem wir uns aktuell befinden, natürlich nichts anderes. Weil Liquiditätsbeschaffung, insbesondere Fremdkapital, sich zu besorgen, natürlich sehr, sehr kostspielig ist. Das heißt, es ist sicherlich interessant, ein Unternehmen und ein Käufer der Immobilie zusammenfinden, die irgendwo in line sind mit ihrer Strategie. Wenn da zwei zusammenfinden, dann kann das eine sehr gute Möglichkeit für Unternehmen sein, sich Liquidität zu beschaffen, die sie ja dringend brauchen, weil in dem Umfeld, in dem wir uns befinden, was sehr disruptiv ist, was sehr schnell technisch voranschreitet, braucht man im Endeffekt viel Liquidität, um es in Forschung und Entwicklungsthemen zu stecken, was ressourcenseitig teuer und personalintensiv ist. Das heißt, Liquidität ist ein wichtiges Thema und das ist eine Möglichkeit natürlich, sofern das Umfeld von Käufer und Verkäufer da passt, sich eben diese Liquidität zu besorgen. Deswegen glaube ich, wird das sicherlich zunehmen.
Was sagen wir denn zum Thema Sale-Leaseback? Wie ist da im Moment der Stand der Dinge? Ist das, beobachten Sie das sehr, sehr stark am Markt? Ist das haben die Großunternehmen, die gebaut haben und die einen großen Eigenbestand hatten, da die wesentlichen Schritte abgeschlossen? Wie sehen Sie das?
Nee, es gibt nach wie vor sehr, sehr viel Corporate Real Estate, was in Corporate Hand ist. Und gefühlt, man sieht es noch nicht so wahnsinnig stark in den Statistiken, aber diese Themen nehmen zu, ja. Es gibt auch ein paar Beispiele im Markt, gar nicht unbedingt nur aus der Büroseite, auch vor allem aus der Industrieseite, auch aus der Einzelhandelsseite. Decathlon ist beispielsweise im Markt mit einem großen Sale-and-Leaseback-Portfolio, wo diese Dinge aktuell sicherlich deutlich relevanter werden.
Und wie sehen wir die Differenzierung, wenn es denn eine gibt, zwischen Großunternehmen und Mittelstand? Wie würden Sie das bewerten? Also man hört ja natürlich aufgrund der größeren durchschnittlichen Asset-Größe mehr von den Großunternehmen und weniger vom Mittelstand. Aber ist das eine Wahrnehmungsverzerrung oder ist tatsächlich, behält der Mittelstand in der Tendenz seine Immobilien und die Großunternehmen verlegen sich auf Veräußerungen?
Also in der Regel versucht der Mittelstand länger seine Immobilien zu halten, weil es halt auch in Eigentümerhand ist des Unternehmens und es ein Stück weit zum Unternehmen gehört dieses Gebäude. Während bei großen Firmen häufig ja auch Corporate Real Estate Management drauf sitzt, wo das Ganze professioneller gehandhabt wird, wo es institutioneller gehandhabt wird, da funktioniert sowas schneller, während man im Mittelstandsbereich sicherlich ein Stück weit mehr abwartend ist und vor allem auch auf den einen richtigen Käufer halt wartet. Deswegen dauert es da in der Tendenz in der Regel sicherlich länger.
Interessant. Sie würden jetzt im Grunde, ich höre das so ein bisschen raus, Sie würden sagen, die institutionellen oder der Gesamtmarkt ist langfristig, wenn er sich denn auf differenziertere Immobilien verlegt, ist in diesem Segment, also hochdifferenziert, auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt. Was machen wir denn jetzt mit dem homogenen Teil des Marktes, mit dem Teil, der sich schwer differenzieren kann, der, sagen wir mal, klassisch irgendwo in einem Vorort von Düsseldorf mit einem Callcenter ausgestattet ist? Ich will jetzt keinem Stadtteil von Düsseldorf zu nahe treten, aber oder der irgendwo auf dem flachen Land, sagen wir mal, 10.000 Quadratmeter an Bürofläche hat. Was wird es? Wird es spezialisierte Akteure geben, die sich, sagen wir mal, auf dieses Volumengeschäft einlassen und sagen, naja gut, dann brauche ich einfach eine höhere Mietrendite, um mein Risiko abzufedern, nämlich dass letzten Endes die Veräußerungspreise sinken werden, denn das wäre ja die logische Konsequenz. Also Kompensation für das höhere Risiko in diesem Subsegment.
Klar, das ist sicherlich ein Thema. Das ist ein Thema, dass das übers Pricing machbar ist. Das behebt natürlich die inhärenten Risiken dieses Objektes nicht. Das heißt, wenn sich Spezialisten dieser Objekte annehmen, die vielleicht irgendwo aus den 1970er, 80er Jahren sind und nicht mehr die modernsten, aber von der Lage her okay, da gibt es ja Player wie Edge beispielsweise, die gezielt in diesem Segment unterwegs sind und Gebäude repositionieren, und zwar als hochmoderne neue Gebäude, dann ist das sicherlich auch ein sehr, sehr lukrativer Teil des Marktes. Ansonsten sind Umnutzung sicherlich ein Thema, gerade bei der Wohnungsnot, die wir vielerorts haben. Aber auch andere Konzepte wie beispielsweise Datenzentren habe ich mittlerweile schon häufiger gesehen, wo Standorte beispielsweise um Frankfurt, wo sehr, sehr starker digitaler Hub irgendwo unter der Erde liegt, wo sich dann Datenzentren als alternative Nutzung für eben ältere Bürogebäude durchaus lohnen. Also da muss man im Endeffekt Immobilie für Immobilie ganz, ganz gesondert betrachten, die mehr oder weniger als leere Hülle sehen und sich dann überlegen, welche Nutzung, welches Konzept macht hier am meisten Sinn, um langfristig gut aufgestellt zu sein.
Kommen wir nochmal zurück auf diese Unterscheidung, die es ja, sagen wir mal, in der Realität gibt, aber insbesondere, sagen wir mal, abgebildet ist auf der Nachfrage, also auf der Käuferseite, nämlich, dass viele Investmentfonds, viele institutionelle sich spezialisieren auf die großen 7 Büromärkte, das auch in ihren Investmentrichtlinien festgelegt haben, das heißt da auch für den Investmentmanager weniger oder gar keinen Spielraum lassen. Wenn wir uns nochmal anschauen, die großen 7 Märkte versus die B- und C-Märkte in Deutschland insbesondere, was stellen wir denn da für unterschiedliche Trends fest?
Also ich glaube zum einen, dass diese scharfen Trennlinien in Deutschland von deutschen Investoren auch in den letzten Jahren schon aufgeweicht wurden, dass viele da über den Tellerrand der Top 7 hinausgeschaut haben und auch die Attraktivität von guten B- und auch guten C-Märkten durchaus gesehen haben. Wo das nicht der Fall ist, sind viele internationale Investoren, für die Deutschland dann vielleicht sogar nur aus den Top 4 besteht. Die Themen, die man sonst auf Marktseite generell beobachtet, ist vor allem auf Mietmarktseite abbildbar, eben dass die Zyklizität der A-Märkte deutlich mehr ausgeprägt ist, das Hoch und Runter ist deutlich stärker ausgeprägt, während die B-, C- und D-Märkte tendenziell weniger volatil, stabiler sind und damit auch einen stabileren Cashflow liefern können. Natürlich kann man dort auch zu anderen Faktoren einkaufen, das heißt Income-Stabilität, Income-Sicherheit ist in den Standorten sicherlich höher. Wo das ein Thema werden könnte, je nach Marktgröße, ist, wenn man einen Exit sucht nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, wenn die Liquidität im Markt dann nicht so hoch ist, wie man sie gerne hätte, bekommt man vielleicht auch nicht den Preis, den man sonst kriegen würde in einem A-Markt, die üblicherweise deutlich liquider sind, wo es tendenziell deutlich mehr Käufer gibt.
So, und wir sagen jetzt also, die Klassifikation ist vielleicht in der Realität gar nicht so sinnvoll, wie sie möglicherweise hier und da etabliert ist. Mir ist ein interessantes Stück Research untergekommen und dort wird letzten Endes der Total Return auf einer Achse abgetragen und auf der anderen im Grunde Cashflow Return geteilt durch Capital Growth. Und wenn Sie sich das so vorstellen können. Und interessant war eben, dass wie wir wahrscheinlich auch intuitiv sagen würden, Berlin natürlich den höchsten Anteil an letzten Endes Kapitalgewinn verzeichnet. Ja, Wertentwicklung. Und umgekehrt Städte wie Salzgitter, Ratingen, also das wäre jetzt bei Düsseldorf, Marburg, Gera, Siegen sind allesamt Städte, die gerade mal in irgendeiner Form sich gehalten haben, was die Wertentwicklung angeht, aber eben sehr, sehr Cashflow-generativ waren in dieser Zeit. Wenn wir das jetzt so einordnen, mir wird immer Angst und Bange, aber das liegt auch in meiner Londoner Zeit, wenn die Märkte zu sehr Kapitalgewinne abzielen und auf Wertzuwächse abzielen. Wie würden Sie denn das jetzt einschätzen, den deutschen Büroimmobilienmarkt für unsere Hörer? Wie stark ist er denn gelaufen, um es mal ganz salopp zu sagen? Und wie stark sehen Sie jetzt die Gefahr, dass die Wertentwicklung zurückgeht und möglicherweise dann auch irgendwann negativ wird? Also im Moment können wir, glaube ich, sagen, dass Sie irgendwo um die 10-15% wahrscheinlich einen Rückgang verzeichnet, je nach Transaktion, je nach Regionalmarkt, nach Teilmarkt. Mhm. Aber wie hoch sehen Sie die Gefahr jetzt? Ich sage jetzt mal im Schnitt erstmal und dann nach den verschiedenen ABC-Aufgliederungen, wo sehen Sie die höchste Gefahr, dass wir dort ins fallende Messer greifen?
Tatsächlich, glaube ich, ist schon relativ viel passiert. Also ich glaube, die negative Wertentwicklung wird jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig ausgeprägt sein. Das dauert noch ein bisschen, bis sich das alles durch das statistische System durcharbeitet, bevor die Dinge publiziert werden. Aber wenn man den größeren Veröffentlichungen, wenn man denen folgt, sind die Spitzenrenditen beispielsweise in Berlin auch schon von 2,5% auf 3 oder sogar noch ein Stück 3,25, 3,5% nach oben gegangen. Das heißt, da ist schon einiges passiert und vielleicht würde ich nicht ausschließen, befinden wir uns aktuell sogar schon in einer Bodenbildungsphase. Das Thema Zinsentwicklung war ja das Entscheidende für das Repricing und das war vor allem da schlagend, wo die Faktoren sehr, sehr hoch waren in die Zinswende reinlaufend. Das heißt, wenn ich zum 30-fachen einkaufe oder zum 35-fachen und mein Cashflow relativ gering ist, dann ist eine hohe Finanzierung deutlich schlagender, wirkt deutlich schlagender durch auf den Cashflow, als wenn ich irgendwo zum 20- oder 25-fachen einkaufe. Das heißt, der Impact war deutlich direkter in Märkten, die relativ teuer waren. Da hat man halt einfach nicht mehr diesen Leverage-Effekt mitnehmen können, den man die letzten Jahre hatte, sondern dieser Leverage-Effekt ist dann direkt ins Negative umgeschlagen und je höher ich finanziert habe, desto teurer oder desto unattraktiver wurde mein Cashflow. Deswegen hat diese Zinswende im Grunde überproportional dort gewirkt, wo die Märkte sehr, sehr teuer waren.
Herr Holz, wir kommen zum Ende der Sendung. Es war sehr, sehr interessant. Danke Ihnen für das Gespräch und für die Zuhörer. Wir freuen uns wie immer über Ihre Zuschriften. Lassen Sie uns wissen, wie Sie die Episode und unsere Themen fanden. Und wir freuen uns auf einen neuen Podcast in 6 Wochen. Auf Wiederhören.
Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.
Thank you.